King Otter, Prinz Mama und Drago, der vergessliche Answer-Konferenz, Episode 42.
Gehen wir es an. Ding zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel.
Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Ist die Mannschaft an ihrem eigenen Unvermögen gescheitert oder an der Stärke von Rapid, Herr Dragovic? Dragovic, Stärke von Rapid? Wir waren die klar bessere Mannschaft. Wie bewerten wir diese Aussage von Alexander Dragovic direkt nach dem verlorenen Wiener Derby aus Austria-Sicht?
Jetzt haben wir zu viel über Franzosen geredet, wenn es jetzt Alexander Dragovic ist.
Ja, stimmt. Ja.
Ja, wie sehen wir das? Ein bisschen realitätsfern. Ich von meiner Warte aus auf jeden Fall. Ich fand seine Mimik und Gestik, seinen Blick, den er Constanze Weiß zugeworfen hat, ziemlich beängstigend im ersten Moment.
Ja, in der ersten Emotion nach einem Match Interviews geben ist halt immer schwierig.
Ja. Aber es war schon ein bisschen später, gell? Ich meine, das war jetzt nicht direkt vom Feld runter, er hat wieder Zeit gehabt, sich eine Jacke anzuziehen. Ja, okay. Also es ist jetzt nicht ganz wohl nach dem Schlusspfiff gewesen.
Aber nein, die Austria war nicht die klar bessere Mannschaft. Ja. Die Austria hat wahrscheinlich mehr Spielanteile gehabt, aber definitiv nicht in der gefährlicheren Zone. Nichtsdestoweniger, ich glaube, die Kernaussage dessen, die er rüberbringen wollte, nämlich dass sich die Austria selbst geschlagen hat, ist schon so, oder?
Ja, selbst also, geschlagen.
Viele Eigenfehler. Es waren viele Eigenfehler. Es waren zwei Eigenfehler, die zu den Gegentoren geführt haben.
Ja, man kann das aber halt anders interpretieren, dass er Rapid gut nachgesetzt hat und den Ball gewonnen hat. Also,
zu viel gezwungen oft, aber man muss auch schon sagen, die Austria hatte über weite Strecken auch einmal unnötige Fehlpässe oder Ballverluste.
Ja, absolut. Also, ich würde jetzt die Aussage an sich von Dragovic jetzt auch nicht zu sehr überbewerten. Ich meine, der lebt im Fußball, der ist ein leidenschaftlicher Austrianer, du verlierst das Wiener Derby mit 0-2, du bist nur voll gepumpt mit Emotionen, mit Adrenalin, der haust dann einfach mal solche Dinge raus, hast vielleicht ein bisschen eine verschobene Wahrnehmung der Realität und daher würde ich das jetzt nicht zu heftig bewerten, weil ja auch viele User dann daraufhin Fragen gestellt haben, zum Beispiel 16 Niki, ist eine Realitätsverweigerung wie jene von Dragovic nach dem Spiel in dieser Phase der Saison hilfreich? Oder der Florian Tietze hat geschrieben, wie groß ist der Image-Schaden, den Dragovic derzeit verursacht? Schiedsrichterbeschimpfungen, realitätsferne Aussagen nach dem Wiener Derby.
Ja, also diese Aussagen jetzt nach dem Derby, das wird die Mannschaft, glaube ich, 0,0 beeinflussen. Wie gesagt, im Eifer des Gefechts halt eben, dann können solche Aussagen halt eben schon mal vorkommen. Anders sehe ich die Sache mit den Vorkommnissen nach dem Cup-Halbfinale, mit den Schiedsrichterbeleidigungen oder eben seinen Saga in Richtung ÖFB, wo er sich auch eine Sperre eingehandelt hat. Ja, das ist auf jeden Fall Schaden gewesen für den Club. Aber das Interview, ich würde das jetzt auch nicht so überbewerten.
Jetzt schau, und im Grunde wollen wir ja sowas, oder? Dass nicht diese 0 auf 15 Antworten hingeschmettert werden, sondern dass es schon auch emotional zur Sache geht. Und ganz ehrlich, das ist einfach zu 100% ein Austrianer, der hat keinen Bock da jetzt irgendwie Rapid Honig ums Maul zu schlecken.
Schmieren.
Schlecken wäre heftig, aber schmieren natürlich, meine
ich. Ja, sehe ich auch so. Hätte sich auch hinstellen können und hat gesagt, war das da, wir hacken es ab, wir schauen von Spiel zu Spiel.
Wäre natürlich auch möglich gewesen.
Dann hätte er es in unser Intro vielleicht gemacht.
Aber dann ist er halt kein Alexander Dragovic. Also alles gut, aber schauen wir uns einfach das Spiel an sich an, den Chancenvergleich. Ich habe mir das ein bisschen rausgeschrieben. Du hast das Tor von Matti Seidel in der 5. Minute, du hast die Bellio-Kopfballchance aus 4 Metern, dann den Seidel-Schuss, der zu zentral ausgefallen ist, die Riesenchance von Radulovic noch in Halbzeit 1 und dann das Sangaré-Tor in Halbzeit 2 auf der Gegenseite. Viel Distanzschüsse von der Austria. Wenig Chancen herausgespielt, die wirklich dann im Strafraum abgeschlossen worden sind.
Ja, das stimmt. Ich meine, die Austria hatte gute Chancen eben durch den Fischer-Stangenschuss. Also das, und auch von Winlöff, den sein Schuss war richtig fein und der hat sich auch erst im letzten Moment eigentlich vom Tor dann weggedreht. Aber ja, das war es für mich dann aber auch schon wieder an den großen Chancen. Der Barry-Distanzschuss zum Beispiel in der zweiten Halbzeit. Dem hat der Hedl erstens einmal gehabt und zweitens muss er den auch haben.
Gute Kopfballchance von Barry noch.
Ja, genau, jetzt auch noch geben, voll.
Aber ja, in Summe war es wieder das, genau das Problem, das die Austria in den zwei Partien davor gegen Hartberg und den WRC gehabt hat, nämlich dass sie sich echt schwer tut, wirklich große Chancen herauszuspielen, vor allem gegen einen tiefstehenden Gegner. Da war natürlich das Gegentor in der fünften Minute eher suboptimal, weil Rapid sich halt schon sehr zurückziehen hat können. Und die Austria hat, auch weil Dominik Fitz von Rapid sehr gut zugedeckt wurde, zu großen Teilen, halt ja, wieder sich sehr, sehr schwer getan, Lösungen zu finden. Und in den paar Umschaltmomenten, die sie hatte, halt die falschen Entscheidungen getroffen.
Ich meine, jetzt haben wir am Freitag schon über das Spiel gegen Jurgarden gesprochen. Wie erklärst du dir diese Leistungssteigerung?
Es war jetzt eh auch gegen Jurgarden nicht alles so schlecht vielleicht, wie wir dann haben. Aber ich finde, Rapid hat auf jeden Fall der frühe Treffer vom Seidel komplett in die Karten gespielt. Das hast du halt eben gemerkt und dadurch haben sie einfach auch an mehr Selbstsicherheit gehabt in ihren Aktionen und konnten dadurch noch lästiger werden. Außerdem muss ich schon sagen, für 5 Neue am Feld hat man da jetzt irgendwie nichts gemerkt. Im Gegenteil, ich finde vor allem Ahuso in der Innenverteidigung, also bärenstark.
Bist du narrisch.
Also für seinen ersten Bundesliga-Start, ja. Also Startelf-Einsatz, glaube ich, war das jetzt sogar.
Ja, also Startelf-Debüt. Man hat
mega starke Leistung.
Frage via Twitter gegeben von Zlatansson, gab es jemals so ein gewaltiges Startelf-Debüt wie das von Ange Aouzou?
Erling Haaland, BVB.
Ja,
wahrscheinlich. Ich finde auch, war richtig stark an der Seite von Royao. Echt nichts anbrennen lassen, hat in der ersten Hälfte, so Mitte erste Hälfte hat er eine Szene gehabt, da hat er das erste Mal, ich weiß gar nicht mehr wer es war, das erste Mal, glaube ich, Malone abgegrätscht und dann Winlev auch noch in einer Szene, wo man gesehen hat, okay, der ist voll da in der Partie. Weil offensiv, wie groß ist der Mensch? Das ist ja Wahnsinn.
Ja, generell sind das zwei Türme da hinten, aber mit Royao, mit Osu und dann hast du eigentlich noch einen Zvetkovic auch in der Hinterhand. Also das sind drei Türme.
Du merkst halt bei den Cornern, wenn die zwei dann einmal da einmarschiert sind in den Strafraum, da hat es irgendeine Szene gegeben, da ist Mandy Fischer neben Ahuso gestanden.
Ja. Ja, ist brutal. Also rein von der Performance gegen die Austria, es war wirklich ein perfektes Spieler von der Innenverteidigung von Rapid. Also Osu stark, aber eigentlich war für mich Royao noch der bessere Part in diesem Innenverteidiger-Duo. Denn was der für eine Partie abgeliefert hat, was der abgerätscht hat und auch die Spieleröffnungen, was er abgeliefert hat, top.
Aber auch da gibt es wieder zwei Wahrheiten. Ja. Nämlich die andere Seite der Medaille ist, dass bei der Austria gerade mit Nick Prelitz und Maurice Malone zwei Stürmer am Werk sind, die ihrer Form eher hinterherlaufen aktuell. Ist auch ein bisschen, merkt man bei der Austria, dass sie offensiv jetzt nicht so breit aufgestellt sind, dass sie da jetzt wirklich ernsthafte Alternativen haben. Es ist der junge Konstantin Alexis eingewechselt worden, hat mit seiner Schnelligkeit schon ein bisschen was bewegt, ist jetzt aber aktuell keiner für die Startelf. Und Marco Ragusch, ja, ich wünsche ihm, dass dieser Schritt noch kommt. Aber ja, stagniert gefühlt jetzt auch ein bisschen inzwischen.
Ja, das hat man schon gemerkt. Ich meine, zweite Halbzeit, schöner Alexa-Querpass zu Melon. Und hätte er das Selbstbewusstsein, das er schon einmal gehabt hat in der Saison, dann hätte er auch zumindest auf 1-2 verkürzen können. Ich glaube, es war ja nach dem 0-2 halt eben.
Ja.
Aber ganz kurz bei der Rapid-Seite, Radulovic fand ich auch sehr umtriebig und stark. Also es ist jetzt dann nicht so augenscheinlich gewesen, dass der Jansson gefehlt hat.
Stimmt. Ich finde es eigentlich aber fast interessanter, wie Kara und Bellio zum Teil agiert haben. Also die haben sich so weit zurückgezogen, die waren
Das 1-0 hat der BO vorbereitet.
Ja, und Kara auch wirklich, wie der zum Teil da gegrätscht hat. Ich weiß, er ist im Abschluss, beziehungsweise kommt selten zum Abschluss, aber was der de facto arbeitet für die Mannschaft da vorne, die Spieler, die Abwehr anläuft und die Bälle dann eben auch herausholt und reingrätscht. Ich glaube, enger Szene, wo er da ein Tackling erfolgreiches abgeliefert hat und dann gleich direkt einen Angriff weitergeleitet hat. Also der ist schon extrem wichtig und du hast einfach die Seiten perfekt in Szene gebracht in dieser Partie aus Rapid-Perspektive. Also der Matchplan ist zu 100% bei Rapid aufgegangen, auch weil, und wir müssen natürlich auch über die Performance von Mamadou Sangaré sprechen, was hat der da gestern eigentlich aufgeführt? Also wirklich in jeglicher Hinsicht, im Spiel gegen den Ball, aber auch vor allem mit dem Ball, da hat er wirklich einen Sahnetag erwischt. Aber ich finde es dann immer wieder interessant, es sind dann diese Momente des kompletten Wahnsinns mit dabei. Wenn ihr euch zurückerinnert, erste Halbzeit, diesen Querpass in der eigenen Hälfte an der 16, auf Höhe der 16er, ich meine, wie er das bringen kann. Aber das ist typisch Mamadou Sangaré. So hat man ja schon beim GRK erlebt und so hat man halt jetzt da bei Rapid. Diese Pässe sind einfach dabei, das musst du in Kauf nehmen, wenn du Mamadou Sangaré auflaufen lässt, aber du bekommst eben ganz viel, auf der anderen Seite ganz viel positive Momente und Highlights.
Zwischen Genie und Wahnsinn, auf jeden Fall. Aber es ist, wenn er sein Potenzial so abrufen kann, wie im gestrigen Derby, dann ist es ein Genuss, diesen Spieler zuzuschauen. Hm.
Sind wir uns einig, dass wir den ab Sommer nicht mehr in Österreich sehen, oder?
Also wenn er diese Fehlpässe so noch abstellt, dann ist er ein Kandidat für ganz große Ligen. Aber das muss er
allein das 2-0.
Wahnsinn, ja.
Weil schon, ich glaube, der Schein Radlinger mit einem nicht so guten Schuss eigentlich direkt auf zu Rapid, der Sangaré wird, die dann die Austrianer einfach alles stehen lässt. Ja, war ein sehr schöner Treffer zum 2-0. Ja. Übrigens auch witzig, dass Seidel und Sangaré beide jetzt ihr zweite Saison da geschossen haben und beide also wieder gegen die Austria getroffen haben. Ja. Die haben sonst gegen keinen anderen Club in der Bundesliga getroffen in der Saison.
Made in Liga 2 beide, könnte
man
auch sagen.
Nein, natürlich. Also, mittlerweile ist die Liste schon echt lang, wo man sagen kann, Made in Liga 2.
Ja, aber muss man immer wieder erwähnen.
Auf jeden Fall.
Auf der Gegenseite ganz viel Community-Fragen auch reinkommen, ob jetzt die Austria wankt. Ob es das jetzt war, ob jetzt der Downfall der Wiener Austria kommt, zum Beispiel der Floci 1911 hat via Instagram die Frage gestellt, muss die Austria denn demnächst vielleicht sogar um Platz 4 zittern? Wie seht ihr die Gefahr bei den Veilchen?
Die Austria muss jetzt die Kurve kriegen. Jetzt diese drei Spieler waren schon ein ordentlicher Dämpfer. Also ich glaube, dass das ist aus dem Cup-Halbfinale natürlich schon ein bisschen was mit der Mannschaft gemacht hat. Mhm. Jetzt warten vier Spiele gegen Sturm und Salzburg und dann muss die Austria wieder in die Spur finden, weil sonst kann das natürlich in der Meistergruppe schnell auch nach unten gehen. Ich glaube und traue sie aber zu, dass sie wieder in die Spur findet.
Ich glaube auch. Jetzt geht es nächste Runde Sonntag 17 Uhr gegen Salzburg.
Mhm. Ein perfekter Zeitpunkt, um da jetzt den ersten Sieg seit ganz langer Zeit einzufahren.
Auf jeden Fall. Aber wenn man die Statistik halt eben kennt von der Wiener Austria gegen Salzburg, dann gibt es derweil wenig Hoffnung. Ja.
Mhm. Ich bin gespannt, aber ich würde die Austria jetzt dann nicht abschreiben. Das ist,
um Himmels Willen schlechter reden brauchst du jetzt nicht.
Nein, vor allem,
nicht.
Wie oft haben wir Sturm Graz schon abgeschrieben und das sind halt jetzt 5 Punkte vor Salzburg, 3 Punkte vor der Austria. Also,
war letzte Woche mein Mastertipp.
Ja, meiner nicht, meiner war Austria, von dem her, obwohl eigentlich ist nur immer mein Meistertipp der WAC natürlich. Wiener Derby, schön und gut, aber das eigentliche Topspiel ist ja in der Red Bull Arena über die Bühne gegangen. Sturm dreht das Spiel gegen Red Bull Salzburg mit 2-1, spielt so ein künftiger Meister.
Das war ein ordentliches Statement, die Partie. Also kann man vor Sturm nur den Hut ziehen und man hat auch am Jubel nach dem Spiel gesehen, was ihnen der Sieg bedeutet hat und was der auch in den Köpfen mit ihnen wahrscheinlich gemacht hat. Da die Partie mit 10 Mann erstens einmal das Sieg da zu erzielen und dann noch die knappe Führung über die Zeit zu bringen. Richtig, richtig stark. Also so stark habe ich Sturm schon länger nicht mehr gesehen.
Ja, und dann eigentlich in der Tabelle das noch so zu drehen, denn zwischen Minute 32 und 49 war Salzburg eigentlich Tabellenführer. Mhm. Und mit diesem Sieg, ich meine, du hast ja Salzburg auch noch die allererste Niederlage in einem Meistergruppen-Heimspiel zugefügt.
Völlig irre.
Das ist verrückt. Also wirklich da Chapeau an Salzburg, dass sie diese Serie so lang haben halten können und halt noch mehr Chapeau an Sturm, dass sie es durchbrochen haben. Wer sonst, wenn nicht Sturm eigentlich?
Es gibt Meistergruppe einfach seit 2019.
Ja.
Nur, also, dass das ja jeder weiß.
Das ist das siebte Jahr Meistergruppe.
Das war noch vor Corona.
Ja.
Unvorstellbar.
Ja, stimmt, ja.
Unvorstellbar.
Aber bevor wir jetzt noch näher in die Details zu sprechen kommen, hören wir kurz rein beim lieben Kollegen Simon Uhofer. Der war nämlich vor Ort und gibt uns so ein bisschen Rückblick auf das Spiel.
Der SK Sturm hat sich nicht zurechtgefunden in der ersten Halbzeit, ist in einem 4-2-3-1-System angetreten mit William Böwig als Solospitze. Das hat gar nicht funktioniert. Sömmel hat zur Pause auf eine Raute umgestellt mit zwei Spitzen, hat Leon Krigic noch zusätzlich reingebracht. Dieser hat auch gleich in der Entstehung des Elfmeters zum 1-1 seine Beine im Spiel gehabt, hat den Ball gut weitergeleitet. Otto Kittischwili hat den Elfmeter dann rausgeholt und auch selbst verwertet. Und ja, dann war eigentlich eine Szene passiert, die eigentlich in die Richtung des FC Red Bull Salzburg hätte laufen sollen. Eine rote Karte gegen Gregory Wüttrich, der eine sehr unglückliche Notbremse gegen Jorbe Werthersen gezogen hat, ziehen musste. Doch irgendwie hat man das Gefühl gehabt, der FC Red Bull Salzburg hat mit der Überzahl nicht wirklich was anzufangen gewusst. Trainer Thomas Letsch hat nach dem Spiel auch gesagt, ja, ihm wäre es deutlich lieber gewesen. Ja, aber wir testen, wäre aufs Tor gegangen, hätte das 2-0, das 2-1 pardon gemacht und ja, das Spiel wäre mit 11 gegen 11 weitergegangen. Trotzdem gibt man in Salzburg den Titelkampf noch nicht auf. Thomas Letsch hat nach dem Spiel gesagt, dass noch alles möglich ist in der Meisterschaft, hat sich betont, kämpferisch gezeigt. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, der SK Sturm liegt nun 5 Punkte voran. Die Salzburger haben das erste Saisonduell mit SK Sturm bekanntlich 0-5 verloren, sprich das direkte Duell wird es jetzt nicht mehr zu gewinnen geben für die Salzburger. Salzburg muss sehr wahrscheinlich 6 Punkte aufholen auf die Grazer, um den Titel noch zu holen. Das wird schwierig in den letzten 7 Runden, speziell weil der SK Sturm ja durchaus ein sehr gutes Gesicht gezeigt hat in der zweiten Halbzeit und eines, welches sehr titelreif war, meiner Meinung nach.
Also danke für diese Einschätzung. Lieber Simon hat das klar und gut erkannt, diese Umstellung von Jürgen Sörmel in der Halbzeit von 4-2-3-1 auf Raute. War das eine Jürgen Sörmel Masterclass? Ist ja doch des Öfteren in den letzten Wochen, Monaten immer wieder kritisiert worden, dass zu wenig kommt, taktischer Perspektive Hinsicht von der Seitenauslinie.
Gutes Ingame-Coaching in dem Fall. Grundsätzlich ist nicht alles, was irgendwer richtig macht, immer gleich ein Masterclass.
Es ist eine Masterclass gewesen von Jürgen Sörmel. Nein, weiß ich eh. Ich gar nicht. Ich finde ja das Wort Masterclass eigentlich eh scheiße.
Aber Mindset findest du aber noch
schön. Ja, Mindset, Masterclass, ist es alles sehr wurscht.
Ja, aber ich meine, Sturm hat auf jeden Fall halt auch, das ist halt wieder so der Moment im Fußball, wann du ein Tor erzielst, ist einfach so wichtig. Und Sturm hat es halt eben auch, was, 49. Minute, also gleich nach dem Wiederanpfiff, wenn du halt eben dann den Ausgleich machst, spielt er das natürlich in die Karten, aber dass du dann in Unterzahl halt eben dieses Spiel noch drehst mit einem Traumtor vom Kittischwili, das ist dann schon wieder mega starkes Mindset von Sturm.
Masterclass.
Ja. Willst du jetzt vorlesen, was da steht?
Was? Kittischwili Masterclass. Elfer mit rechts, Hammer mit links. Auf einer Skala von 1 bis 100. Wie bewerten wir diesen Treffer von Otto Kittischwili? Der Markus Salmhofer hat via YouTube geschrieben, haben wir in dieser Runde das Tor der Saison gesehen? Und er hat eben den Treffer von Otto Kittischwili gemeint.
Habe ich mir fast gedacht.
Ja.
Ja, richtig fein, wir den Drift. Wir haben uns jetzt dann noch einmal, glaube ich, 4-mal angeschaut in Zeitlupe. Ich glaube, dass im Pitstop ganz leicht abfälscht. Ganz leicht nach einer Richtung, so nach links, in Richtung Kreuz mitgibt.
Ein kleinen Ditch.
Ich glaube aber, dass der trotzdem eingefahren wäre, auch ohne Pitstop. Ja, mega. Also unfassbares Tor. Muss ich jetzt eine Zahl sagen, oder wie? 96.
Was? Das du sagst 96, was ist mit dir los? Und Rolli Kohlmann sagst du 32.
Was
sagst du?
Moritz Römling hast du in der Zwarer-Konferenz, was hast du gesagt?
Also ein Drittel vom was würde ich sagen? Rolli Kohlmann, 32 und gibt es den Treffer von Otto Kittischwili 96.
Wie wäre das jetzt Legendenstart?
Ja, trotzdem, es ist unfassbar. Es ist einfach unfassbar.
Äpfel und Birne.
Ja, nein.
Ganz ehrlich, wenn der Harald mal so hoch geht, dann gehe ich genau mit derselben Zahl mit. 96 oder so, oder?
Ja. 94.
Ja, okay.
94.
Hat's nicht gefallen,
so? Doch, war Wahnsinn. Also wieder ein Drift unfassbar. Der 94 ist ja trotzdem viel weiter nach oben geht es eh nicht. Also,
doch, 96.
Okay. Nein, da denke ich nur, Rivaldo gegen Valencia damals, Champions League für Barca gesichert worden, ein Ball am 16er sich aufgearbeitet und dann bei Fallrückzieher reinhaut. Das ist für mich 96 bis 99.
Ich kenne nur Ronny Waldo.
Otto Kittischwili hält jetzt bei 44 Bundesliga-Toren.
Fakt, oder?
Ja, Punkt. Fakt, ja.
Und hat es damit in diesem Spiel in die Top 10 der Bundesliga-Torschützen des SK Sturm geschafft.
Lässt damit Spieler hinter sich wie Imre Savic, Markus Schopp oder Samir Muratovic, wenn wir schon über den Legendenstatus vorher gesprochen haben. Wie groß ist eigentlich der Legendenstatus von Otto?
Otto Kittischwili.
Ja.
Naja.
über 200 Spiele schon am Buckel für Sturm. Ich glaube, mehr als 50 Tore. Ganz kurz übrigens, die Treffer 6 und 7 gegen Salzburg, gegen keinen Club aus der Bundesliga da öfter getroffen. Mhm. Und dann kommt aber nicht irgendwie ein kleinerer Club, da kommt einmal Rapid und LASK mit je 5 Toren. Ja. Also der Mann für die großen Spiele in der Liga auf jeden Fall auch.
Ja, also über Otterkitte-Spiele werden wir in 10, 20, 30 Jahren immer noch reden, wenn es um die besten Sturmspieler aller Zeiten geht.
In einem Atemzug mittlerweile mit Ivo Vastic. Ja, ganz ehrlich, er hat Sturm zum Meistertitel geschossen.
Ich weiß schon,
er schießt möglicherweise Sturm auch in der Saison zum Meistertitel. Er war der Dreh- und Angelpunkt der letzten Jahre bei Sturm. Ich weiß, Ivica Vastic ist natürlich auch für uns, vor allem weil wir halt mit Ivo Vastic aufgewachsen sind, nochmal halt, was Größeres. Ist halt
aufgrund der wahrscheinlich auch ein bisschen nostalgischen Verklärung schwierig, den Vergleich jetzt da zu ziehen. Deswegen,
ja. Ich ziehe gerne aber Vergleiche. Er braucht sich nicht zu verstecken bei solchen Vergleichen.
Definitiv nicht. Also übrigens in dieser Top-10-Liste gibt es nur einen Legionär, der mehr Tore geschossen hat in der Bundesliga.
Ich habe es jetzt ja nicht. Wer ist?
Bojo Bakuta.
Ah, okay. Ja, hätten wir eigentlich auch einfahren können. Aber gut. Wirklich brutal gute Partie von Kitespiele. Gab auch einige Statements der Community.
Achso, Entschuldigung.
Nein, bitte was?
Nein, mach.
Speckkopf für Twitter. Ich habe es dir vor Monaten schon gesagt. Otterkitteschwil ist der beste Fußballer, der jemals in der österreichischen Bundesliga gespielt hat. Und Sebastian Stadler 2010, was sagt ihr zur Leistung von Sturm? Sind sie jetzt auf dem richtigen Weg, Meister zu werden? Dazu gleich die Antwort im Grunde vom Doublesieger via Twitter. Ich stelle fest, Sturm unheimlich charakterstark und gefestigt. Säumel und Madl dringen anscheinend zur Mannschaft durch. In mein Away gegen RBS, ein Spiel zu drehen. Und ja, vom Oti stelle ich mir ein Bild aufs Nachkastel.
Ottmar Strelinger.
Genau, ja. Ja, wie meint er, ja.
Ja, verstehe ich.
Ja. Sturm hat sich wieder in die Pole Position geschoben. Mhm. Aus Salzburgs Sicht natürlich eine Niederlage, die richtig wehtut. Also da jetzt ein bisschen mal schauen, was das mit ihrem Flow macht. Wird dann eh die Austria zu spüren bekommen. Man hat schon gemerkt, natürlich mit dem Fehlen von Onisivo und Oskar Kloch fehlt ihnen halt was.
Ja.
Sehr schöner Satz.
Gefällt mir, ja.
Also da,
können wir den einrahmen?
Da büßen sie natürlich schon an individueller Qualität ein, die sie in den vergangenen Wochen schon noch einmal ein bisschen stärker gemacht hat.
Ich glaube, wir müssen auch noch ein bisschen über diese Elfmeter-Situation sprechen. Die, war was? Zweite Halbzeit? Vertessen gegen Gregory? Nein, es war
erste Halbzeit.
Gregory Wüthrich gegen Jobe Vertessen. Mhm. Da hätte es ja gut und gern Elfmeter geben können. War der Piff vorher da?
Er pfeift den Elfer, wird rausgeholt vom VAR und nimmt den Elfmeter zurück. Die Frage ist, warum wird er rausgeholt? Weil war es eine eklatante Fehlentscheidung? Nein.
Ja, verstehst du nicht.
Es war so ein klassischer 50-50, kann es geben, muss nicht geben,
genau
Elfer,
das.
Oder?
Ja,
deswegen habe ich die VAR-Intervention nicht ganz nachvollziehen können in dem Fall.
Ich habe schon auch verstanden, warum er ihn gegeben hat. Ich meine, das ist im Vollsprint, da reicht so ein Touch dann halt eben auch schon mal aus, dass du zum Fallen kommst. Aber eben, wie es der Harald sagt, warum da war, klare Fehlentscheidung halt eben, war das ja nicht. Warum da war dann den Schiri halt eben rüberholt, den Lechner, mein Rätsel. Sehr schade.
Aber damit natürlich eben auch das 2:0 von Red Bull, das potenzielle 2:0 von Red Bull Salzburg verhindert. Und so hat es eben einen anderen Spielverlauf noch gegeben. Noch weiter zurück liegt die Partie.
Ich wollte noch kurz Liga 2 noch hochleben lassen.
Ja,
Konstantin Schopp sein Bundesliga-Debüt gegeben.
Mhm. Ja.
Und Jakob Hödl auf der Bank gesessen.
Ja,
erstmals im Spieltagskader in der Bundesliga gewesen.
Habe ich gesehen.
Also,
natürlich.
Liga 2.
Eklar. So, noch weiter zurück liegt die Partie Blau-Weiß-Linz gegen den WAC. Meine Wolfsberger haben mit 2:1 gewonnen. Ich finde, Königsblau avanciert so langsam, aber sicher zum Austria-Klagenfurt der letzten Jahre. Viel Lehrgeld in der Meistergruppe.
Also gerade wenn es dann auch daheim gegen den WAC nichts holst, dann könnte das schon jetzt in Summe eine sehr zache Meisterrunde werden für Blau-Weiß.
Ist vielleicht also der Spannungsabfall zu groß gewesen bei Blau-Weiß? Die haben ja den Einzug in die Meistergruppe schon so ein bisschen diese Saison abgekackt.
Naja,
zumindest
naja.
So, hey, wir haben den Klassenerhalt geschafft, das große Saisonziel ist damit abgehakt.
Ich weiß nicht, ist es ein Spannungsabfall, wenn es dann Woche für Woche gegen, oder ist das überhaupt möglich, wenn es dann Woche für Woche gegen Rapid, Sturm, Salzburg, die Austria, den WRC spielst?
Ja, wenn es für dich nicht mehr gegen den Abstieg geht, und das ja, ist ja eigentlich der, der...
Glaubst du nicht, dass die international spielen wollen? Glaubst du nicht, dass die
Bock haben darf? Natürlich, aber die Ergebnisse sagen sie jetzt nicht. Aber klar, es ist natürlich auch eine andere Qualitätssphäre, in die man da jetzt hervorgedrungen ist mit der Meistergruppe. Da gibt es eben dann keine Spiele, wo du als Favorit reingehst. Ich finde es trotzdem ein bisschen schade, weil eigentlich war Blau-Weiß ja vor allem im Grunddurch gegen die Top-Teams ja eh so stark und hat viele Punkte geholt. Und wer weiß, vielleicht gewinnen sie jetzt alles und es geht ganz in eine andere Richtung. Aber gegen den WRC, muss man sagen, war das schon auch so in Ordnung, dass man verloren hat. Denn die Offensive der Wolfsberger wieder hellwach gewesen.
Ja, Sukic ein Tor, ein Assist. Mhm. Wieder richtig, richtig stark. Also Sukic und Palo. Ich überlege gerade, vielleicht das beste Offensivduo aktuell in der Liga?
Möglich.
Aber jedes Mal, wenn man mal dieses Offensivbollwerk vom WRC anschaut, mhm. denke ich mir jedes Mal, das gibt es ja nicht, was die alle haben.
Die haben einen Schöpf, die haben einen Ballot, die haben einen Sukic, die haben einen Kolzek, die haben einen Markus Pink, habe ich schon gesagt, die haben einen Angelo Gattermeier in der Hinterhand. Also die haben so viele Varianten, die sie da einfach auch vorne reinbringen können. Das ist schon enorme Qualität. Slinder hat via YouTube die Frage gestellt, ist der WRC noch im Titelrennen? 7 Punkte Abstand auf Platz 1 mit einem direkten Duell wären diese Saison mit den schwankenden Leistungen der Top-Teams noch möglich.
Du als WRC
natürlich Ultra. Ist es noch möglich. Also lieber Slinder, es ist alles noch im Bereich des Möglichen, das Double.
Magst du dir eigentlich, wenn der WRC wirklich das Double gewinnt, dann irgendwie so ein kleines WRC-Tattoo stechen lassen oder sowas?
Einen kleinen Wolf.
Auf so einen kleinen so. Wolf. Oder, ja, den, oder den Didi Kübauer einfach.
Didi Kübauer da so einfach nur sein Gesicht.
Ah,
so cool. Ja, wäre cool. Mache ich.
Passt. Wirklich?
Wir haben es auf Kamera.
Ich habe gesagt, nicht.
Also das kann man ausschneiden.
Das
hat sehr lange gedauert, bis das gekommen ist.
Na, schließen wir die Meistergruppe ab.
Ja.
Machen wir eine kurze Pause und dann geht's weiter im UPO. Vom OPO ins UPO und rein in diese Tifo der GRK-Kurve. Wir haben es schon im Fan-Check-Check besprochen. Dionysos kommt aus der griechischen Mythologie und steht für Wein, Freude, aber auch Wahnsinn und Ekstase. Wie viel Ekstase hat euch das Spiel gegen Alltag gebracht?
Jetzt kannst du deine Frage stellen, weil du es im Fancheck vergessen hast.
Also stimmt. Warum hat er seine schief gedrehte Zigarette im Mund? Was ist das?
Eine Sportzigarette, Harald. Eine Sportzigarette.
Okay. Er kifft halt.
Ach so.
Ja. Okay. Hat er jetzt nicht gesagt.
Ja, wow.
Da schauen auch Kinder zu.
Ja, ist klar. Entschuldigung. GRK gewinnt mit 1:0. Erster Sieg unter Ferdinand Feldhofer. Wie wichtig ist bitte dieser Dreier für die Rotjacken?
Auf einer Skala von...
vielleicht kannst du eine prozentuale Angabe geben, Harald.
Nein, extrem wichtiger Sieg. Ja. Also wenn die jetzt daheim gegen Alltag wieder nicht gewonnen hätten...
Der Fußball an sich unter Feldhofer bleibt sehr minimalistisch. 0:0 gegen die WSG, 0:1 gegen den LASK und jetzt das 1:0 gegen Alltag, aber im Grunde auch scheißegal in dieser Phase der Saison.
Der Sieg war wirklich, wirklich wichtig, weil wenn du auf die Tabelle blickst, ja, hätte Alltag das zum Beispiel gewonnen, dann hätte der GRK 9 Punkte und dann wäre Austria Klagenfurt Vorletzter mit 13. Mhm. Und das ist dann schon einmal ein Brett, das könnte das Genick brechen. Deswegen war der Sieg generell sehr wichtig für den GRK, aber ich freue mich halt eben auch aus Liga-Perspektive, aus neutraler Sicht, weil dieser Abstiegskampf ist so wild. Ich meine, die WSG ist Dritter, sagen wir mal, in der Qualifikationsgruppe mit 13 Punkten und 2 Punkte Abstand das zum letzten Alltag. Mhm.
Ja, das ist wirklich vogelwild. Samuel Rosal hat auch geschrieben via YouTube, wie spannend ist eigentlich der Abstiegskampf. Ich meine, zwischen Platz 9 und 12 liegen gerade mal 2 Punkte. Und ich glaube, dieser Abstiegskampf wird eben in den nächsten Wochen auch viele Zuschauer in die Stadien mobilisieren. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass beim GRK, dass bei Alltag, vielleicht weniger bei der WSG, aber dass man da trotzdem viele gute, vielleicht nicht Partien, aber gut besuchte Partien sehen wird. Auch in der Auch im Upo.
Ich wünsche allen Fans starke Nerven.
Ja.
Das ist kein Zuckerschlecken.
Wir müssen trotzdem über den Elfmeter vom GRK sprechen. Es ist generell der erste Elfmeter in dieser Saison für den GRK gewesen. Das ist schon mal heftig. Ja, war der erste Elfer für den GRK in dieser Saison. Aber ich meine, war der Ball davor schon draußen?
Man kann
der war doch
erkennen.
Im Tor aus, oder?
Ich finde, man kann es nicht eindeutig erkennen. Aber
ein bisschen Glück war da dabei.
Ja, schwer zu sagen, aber auch beim Fall, wer hat da den Fuß noch dazwischen kriegt? Ich habe es jetzt nicht im Kopf.
Immer der, oder?
Was? Bere gegen Jovicic.
Jovicic.
Da beim Klärungsversuch von Bere den Fuß noch reinzukriegen, quasi, war schon stark.
Ja, das stimmt.
Einer fürs Team.
Hat es eine Geschwindigkeitsmessung für den Materna-Schuss vom Elfmeter gegeben?
Weiß ich nicht, aber er war
ziemlich humorlos.
Ja. Einfach mal straight rein in die Mitte, aber scheißegal, sechste Saisontor von Daniel Materna, hat also gegen seinen Ex-Verein getroffen und damit das Goldtor erzielt. Die 3 Punkte bleiben also in Graz, auch weil Flo Wiegele für mich eigentlich der Man of the Match war. Ich meine, wie er den in der Schlussminute, Minute 94 gegen Diawara rauszahlt, man, wow! Wirklich, wirklich unfassbarer Save, auch schon in der ersten Halbzeit ein, zwei Mal wichtig da gewesen für den GRK, und mir überrascht es eigentlich, denn ich war in den letzten Jahren wirklich ganz großer Jakob Meyerhofer-Fan, weil der hat sich super entwickelt da in dieser Aufstiegssaison, und ich habe mir die Frage gestellt, warum braucht der GRK Flo Wiegele, aber diese Szenen sagen mir da, dass der vielleicht doch noch das Stückchen noch besser ist. Also,
Flo Wiegele hat in dem Frühjahr, glaube ich, mindestens 10 unhaltbare Kalten schon. Ja.
Und das ist nicht nur seiner Größe geschuldet mit, 2,5 Meter, glaube ich. Der hat einfach auch super Reaktionen. Also bin mir nicht sicher, wie viele der 12 Bundesliga-Goalies den zart hätten.
Ja.
Ich sag nicht einmal 3.
Wie viel Prozent sagst du? Frage von Mike Brunner via Instagram. Wird sich eurer Meinung nach der GRK in 5 Jahren im oberen Playoff wiederfinden?
Hat irgendwer Glaskugel da?
Nein, schwierig.
In 5 Jahren?
In 5 Jahren kann natürlich viel passieren. Da kannst du wieder runtergehen in die zweite Liga, kannst wieder aufsteigen, kannst dann einen Hype generieren und spürst dann in der ersten Saison gleich Top 6 Saison. Hat man ja bei, ich meine, Austria Klagenfurt war in den letzten Jahren immer unter den Top 6. Also es ist meiner Meinung nach auch für den GRK möglich. Ich glaube, davon aktuell zu sprechen ist aber ein bisschen deplatziert, weil die einfach jetzt mal schauen müssen, dass sie in der Bundesliga bleiben. Ansonsten geht es schnell wieder in die zweite Liga. In die würde der Linus gerne, glaube ich, den Alltag sehen. Der hat nämlich geschrieben, steigt Alltag heuer endlich ab aus der Lustenau Freien. Fan, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Der Absteiger wird in der letzten Runde. Wird es erst klar, wer den Gang in die Liga 2 antreten muss.
Bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Wir bleiben in der Steiermark, reisen aber nach Hartberg, wo der TSV zum 14. Mal in dieser Saison in Rückstand geriet. Und wie oft konnte man in dieser Saison einen Rückstand in einen Sieg umwandeln?
Genauso oft wie die WSG.
Unfassbar eigentlich, oder? Du drehst nicht einmal ein Spiel. Vier Remino geholt, das nicht, spricht jetzt ja nicht für deine Stehauf-Qualität.
Ja, wobei,
Comeback-Qualität, Stehauf-Mentalität.
Stehauf-Männchen gibt's.
Ja, Comeback-Kompetenz.
Ja.
Schöner.
Ja.
Comeback-Kompetenz. Ja. Sehr schön. Ja. Na, tut's nicht. Ich meine, war insgesamt jetzt nicht die spektakulärste Partie dieser Runde zumindest. Der LASK marschiert durch. Weiterhin sehr feiner Pass von Robert Schuller auf Max Entrup bei dem Tor. Max Entrup jubelt danach nicht, auch wie man es gewohnt ist inzwischen, ist Max Entrup eine Hartberg-Legende.
Wer ist eine Hartberg-Legende? Toni Saftier.
Dario Tadic.
Ja, Tadic auf jeden Fall.
Jürgen Heil.
Ja. Also Legende würde ich nicht meinen, aber Spörsel hat sich gefreut. Oder ist Ablöse freigegangen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube, gab Ablöse, oder?
Nein, gab Ablöse.
Ablöse gab es, von daher... Für das Hartberger Geldbörserl ist er eine Legende.
Okay.
LASK 1908. Hat
sich jemals jemand über eine gelbe Karte so theatralisch geärgert wie Furkan Demir?
Nein, er hat sich zu Recht geärgert, aber so sich ärgern habe ich auch noch nicht erlebt.
Ja, er lebt den Fußball. Auch Furkan Demir.
Sollen wir den Tisch kurz abräumen? Magst du es nach?
Nein, aber du kannst es gerne machen, wenn du willst. Na, schaut euch einfach die Highlights auf bei den Kollegen von Sky an.
Genau, die Grätsche oder die theatralische Einlage?
Theatralik, glaube ich.
Die Grätsche hätte man auch noch machen können.
Die zeige ich gerne.
Ich
bin der Schiedsrichter, okay?
Ich zeige das Tackling von Kylian Mbappé des Wochenendes noch, okay? Bei dir.
Hast du es gesehen?
LASK 1908, waren sich endlich wieder eine gute LASK-Performance, wo wir nicht vom Gegner komplett dominiert werden.
Das seid ihr froh, ihr gewinnst jede
Punkte
Partie.
8 Punkte Vorsprung, von dem her, das läuft ja trotzdem.
Da kannst du von einem Leistungsabfall vielleicht reden.
Beim LASK?
Ja. Nein, aber
also ich meine,
sie gewinnen, aber von der Leistung ist es ja nicht so berauschend. Weißt du, was
Spannungsabfall.
Ich meine? Spannung war es ja, nicht,
nicht
Dings. Ja, Entschuldigung.
Spannungsabfall. Cenk the Tank via YouTube. Wie sehr glaubt ihr, dass Happberg absteigt, beziehungsweise seht ihr irgendein Szenario, wo es für Happberg noch eng werden kann? Ich meine, wirklich safe sind es noch nicht.
Wirklich safe sind es nicht, aber die dahinter sind so unsafe, dass ich glaube... Ja, das Szenario wäre schon ein sehr wildes Szenario, dass es für Hartberg wirklich noch eng wird.
Ja, ich glaube nicht, dass Hartberg absteigen wird.
Aber zwei potenzielle Absteiger in der letzten Partie, die wir genauer unter die Lupe nehmen. WSG Tirol gegen Austria Klagenfurt. Es war wieder mal eine enttäuschende Kulisse, obwohl sich diese Partie viel mehr Zuschauer verdient hätte. 5:3 gewinnt die WSG.
850 Menschen sind am Tivoli.
Ja, man wird es halt langsam leid, immer über dieses Thema zu reden, was wir es halt machen. Der Heimstädter steht halt eigentlich in Wattens, ne?
Ja, eh.
Und wenn sie in Wattens spielen dürften, dann wäre das auch eine andere Geschichte.
Und sie haben jetzt nicht unbedingt Werbung gemacht für den Wattener Fußball in den vergangenen Wochen, ne? WSG, das ist eh aufgeschrieben, in 12 Heimspielen davor mit 6 Toren insgesamt. Ja. Und es war der erste Sieg der WSG seit 1. Dezember 2024. Also jetzt nicht so, dass du jetzt denkst, erst gehen wir aufs Tivoli, schauen wir uns die WSG an, weil...
Ja, aber so holst du es wieder zurück.
So holst du es zurück mit solchen Partien.
Also ich hoffe, dass zumindest beim nächsten Heimspiel der WSG wieder die Tausender-Marke geknackt wird, ohne jetzt zu wissen, wer als Gast kommen wird.
Ich
habe du schaust
dir nicht.
Ich schaue dir einfach mal so lange auf.
Ich schaue dich einfach an, wie du gerade verzweifelst.
Nein,
Alltag,
ja. Okay, da werden einige Alltag-Fans auch nach Tirol reisen. Also
ist ja mal endlich eine entspanntere Auswärtsreise.
Ein West-Derby,
ja.
Oder? Das West-Derby schlechthin.
Genau.
Lizenzschock bei Austria Klagenfurt.
Sitzt in den Knochen, ja.
Ja. Findest du, dass man das am Feld gemerkt hätte?
Nein.
Ich auch nicht.
Also... Generell die Saison von Austria Klagenfurt ist sehr schwankend. Also da bekommt man manchmal wirklich eine richtig gute Partie und dann total Ausfälle schlechthin. Und das war heute über weite Strecken der vorgestrigen Partie auch so. Und dann verlierst du halt einmal 3:5 gegen die WSG. Also schon eine kuriose Partie. Wird auf jeden Fall sehr schwer für beide Teams da jetzt rein vom Kopf her. Also Austria Klagenfurt, ich glaube schon, dass das ein Thema ist im Kopf der Spieler.
Ja, sicher, wenn du nicht regelmäßig dein Gehalt kriegst, ist immer ein Thema in deinem Kopf.
Ja. Und auf deinem Konto.
Hatte ich Gott sei Dank noch nicht den Fall. Also.
Ja, nein.
Ja, aber also. Stelle ich mir nicht einfach vor.
Aber unterm Strich, es bleibt unfassbar spannend, oben wie unten in der Admiral-Bundesliga. Wir machen noch eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Fuck-Hansa-Konferenz.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Jeder so quasi fickrig ist auf der
Liga 2.
Was?
Bitte?
Was für Worte kann ich sagen? Fickrig, ja.
Und die Lehre ist ganz klare Lehre ist.
Ich schon auch, Liga 2.
Wann hast du das erlebt? Wo hast du das erlebt? In Österreich?
Derjenige, der aus Österreich ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Weiß auch das.
Ich kann nur jede Woche dasselbe sagen.
Ich schon auch, Liga 2.
Ach, das ist mir relativ wurscht.
Das hat mit Respekt nichts zu tun. Nichts zu tun. Nichts zu tun. Es tut mir leid. Nichts zu tun.
Und wir schließen die heutige Episode mit der Rubrik Fuck Answer Konferenz ab. Hier stehen eure User-Fragen im Fokus und wir starten gleich rein mit jener von Lorenz Grani 12. Welcher Stürmer oder welche Stürmer könnten die voraussichtlichen Abgänge von Bellio und Burgstaller ersetzen? Hust, hust, Arnautović.
Marco Arnautović wird nicht zum SK Rapid wechseln.
Wo dann?
Hin, wo dann? Marco Arnautović wird nicht FAC? Nach Österreich zurück.
FAC in die Ostliga?
Na, bitte. Marco Arnautović wird nicht nach Österreich zurückkehren. Wieder nicht.
Gab es nicht, dass er irgendwann nach Österreich zurückkehrt und einmal da.
Ganz ehrlich, ich kann mir auch vorstellen, mit seinen aktuellen Leistungen, die er bringt, dass sich Inter vielleicht danach nochmal überlegen wird, den könnte ich noch ein Jahr länger beim Club halten.
Ich würde es mir wünschen.
Ja, Marco. Ich auch.
Und, also, das passt ganz gut, glaube ich, Arnautović und Inter.
Der lebt Inter.
Ja. Also, würde ich auch sehr cool finden. Aber welche Stürmer könnten dann abseits von Marco Arnautović noch schlagen?
Es wird niemand aus Österreich werden. Also, ich sehe jetzt keinen Stürmer, der ernsthafter Kandidat für Rapid wäre. In der Bundesliga.
Ronny Waldo.
Godi Mbui, SKN St. Pölten. Ich sage euch, der ist richtig gut. Der könnte gut zu Rapid auch passen. Wäre einer mit Potenzial, vielleicht jetzt eine gleich für die Startformation, aber dann könntest du über einen längeren Zeitraum heranführen an die Startelf.
Am liebsten wäre mir eigentlich Tobi Hedl gewesen. Mhm. Aber ich schätze mal, der bringt jetzt auch nicht so schlechte Leistungen in Belgien. Hat auch schon das ein oder andere Mal getroffen, dass da die Kaufoption gezogen wird. Weil ich hätte ihn schon als langfristigen Ersatz gesehen.
Schauen wir mal.
Ja, zwei, drei Titel hat er schon gemacht.
Ja.
Harald Hedl bei Schulte war
transfermarktet gerade. Und wir schauen, wie viele Tore
er hat. 3 Tore in 9 Spielen.
Ja. No. Und das aber öfter mal als Einwechselspieler,
wohlgemerkt. Ja, guter Joker. Und wenn es dann in die Jubilär Pro League geht, dann hat Schulte Waragam auch sicherlich das nötige Kleingeld, um Tobi Hedl an den Verein zu binden.
Ja.
Ja?
Ja.
Also du meinst, Tobi Hedl ist nicht möglich. Gibt es sonst noch irgendwelche Varianten in deinem Kopf, eine Idee, die zu Rapid passen wird?
Na, jetzt aus dem Stegreif wirklich nicht, sorry.
Du, wen holst du?
Ja, Glory im Wii, habe ich
schon gesagt.
Ja, passt. Ich bin der Einzige, der Antwort gegeben hat.
Ja, danke.
Passt. Wandel97 via Instagram. Ist Sangaré der beste Spieler in der Bundesliga? Und gleich anschließend die Frage von Daniel via YouTube. Ist Kiteschwili der beste Spieler in der Bundesliga?
Ja.
Wer ist jetzt der beste Spieler in der Bundesliga?
Also,
was? Spieler in der Bundesliga, ja.
Konstanter ist für mich Kiteschwili.
Sehe ich auch so.
Wie unser Titel. King Ota, Prinz Mama. Also perspektivisch vielleicht.
Stimmt, ja. Gute Antwort geliefert dann eigentlich. Mhm,
sehr gut. Mhm. Danke. Und David P. via Twitter. Du bist aus der Wien Sportdirektor und planst den Kader für die nächste Saison, darfst aber nur eine Position neu besetzen. Welcher wäre das und warum ist es das zentrale defensive Mittelfeld?
Kein Barry-Fan.
Ja, scheinbar. Also mir hat der Kommentar auch eher überrascht. Ich würde nämlich eher das offensive Mittelfeld ein bisschen breiter aufstellen, damit die Austria nicht so abhängig ist von Dominik Fitz.
Ja. Oder noch einen Stürmer holen.
Ich würde eher einen Stürmer auch holen, glaube ich. Mhm. Weil, weißt du, also ich meine, weiß ja nicht, was die Pläne der Austria sind. Es gibt ja für Melon und Prelitz Kaufoptionen, oder?
Ja.
Ja. Aber ich bezweifle, dass da beide gezogen werden, glaube ich eh nicht.
Wird sie finanziell auch schwer ausgehen.
Korrekt. Von daher.
Claudi Mbui.
Würde es eher einen
ein
Stürmer.
Bisschen forcieren, der ist einfach echt stark.
Einen Stürmer brauchen, würde ich meinen.
Also ich hätte jetzt wirklich die zwei Stürmer, die potenziell so als Backup-Stürmer in der Bundesliga sehen wird. Das ist einerseits Alexander Hofleitner von Kapfenberg, der da halt aufgrund seiner Größe ein Skillset mitbringt, das glaube ich nicht jeder hat in der Bundesliga, und Glory Mbui, einer, den du wirklich aufbauen kannst, der dir, ich glaube, dass der irgendwann mal richtig explodieren wird.
Vielleicht wäre es aus der Sicht auch einfach schlauer, auf eigene Nachwuchsspieler zu bauen.
Philipp Rosener von den Young Violets.
Und es gibt mit Hasan Dzisiszko ja einen sehr talentierten Stürmer bei der Austria zum Beispiel.
Wie viele Tore hat der denn?
Weiß ich nicht auswendig.
Schau kurz. Nein, ist wurscht.
Alles gut. Bis der Patrick weiß, wie man Hasan Dzisiszko schreibt.
Weiter. Bitte, machen wir nicht so fertig am Montag in der Früh.
Ja, okay, das jetzt aber auch Probleme, das wiederzugeben. Aber, so.
Was haben wir da?
Ja, ÖFB-Jugendliga, 7 Tore in 13 Spielen.
Hat jetzt aber in der Ostliga auch schon seine ersten Einsätze hinter sich, aber noch ohne Torerfolg.
Sehr brav, sehr brav. Du hast ja im Grunde noch einen Murem Huskovic auch, den du dir wieder zurückholst, höchstwahrscheinlich im Sommer.
Ist auch richtig, Vertrag verlängert.
Also, gut, ich glaube, das war's, oder? Haben wir noch irgendwas zu besprechen von dieser Bundesliga-Runde? Wir haben eine Challenge. Wir haben eigentlich eine Challenge Anfang der Woche gedroppt via Twitter. Und natürlich gibt es auch noch eine Verkündung des Siegers, der Make-It-Meme-Challenge. Wir werden das Ganze aber in eine extra Ausgabe verpacken. Die kommt dann in den nächsten Tagen und dann gibt es ein schönes Fan-Package, Gewinner-Package. Eine Box, wo wir dann verschiedene Dinge reinhauen, oder?
Mystery-Box.
Mystery-Box ohne Mystery, weil wir sagen ja dann schon, wo es da reinkommt, oder?
Ach so, okay.
Ja, das wäre schön, dass wir dann ein bisschen auf das ganze Sammelsurium können wir zurückgreifen, was wir noch haben. Ein Trikot der letzten Jahre, den wir nicht verlost haben und wo wir dann, glaube ich, eine schöne Gewinner-Box zusammenstellen können. Ich glaube, das sollte man generell öfters machen, so eine Mystery-Box dann erstellen und dann eine Challenge machen und dann sagen wir, das kriegst du. Und dann sagen wir, da, schau, du kriegst ein Trikot von SV Lichtleute Lafnitz von vor 3 Jahren.
Wir können noch einer der 3 kaputten Bilderrahmen, die runtergefallen sind im Laufe von ein paar Arbeiten, auch hergeben. Das Original aus dem Lowline-Studio.
Ja. Können wir natürlich auch machen. Können wir natürlich auch machen. Na, wir sagen auf jeden Fall danke fürs Reinklicken. Wir sagen auch danke für das Folgen auf YouTube bzw. für 5 Sterne im Podcatcher eures Vertrauens. Denn das braucht man halt nach wie vor. Follower, Klicks, Likes, Kommentare. Seid interaktiv dabei bei der Ansa-Konferenz. Wir sagen nochmal danke und bis zum nächsten Mal bei der Ansa-Konferenz.
Adieu.
Servus.
Adieu.